Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Einfach Europa. Mein Name ist Sebastian Rabiol und ich bin verbunden mit
Niklas Ninas und damit herzlich willkommen. Ja, ihr wisst, Sebastian guckt immer gerne mit einem journalistischen Auge auf Brüssel und ich gucke ja eher mit einem politischen Auge drauf. Aber ich habe mal eine ganz andere Frage, um die heutige Folge zu starten. Sebastian, wenn du jetzt mal richtig viel Geld hättest, ja, aber ich rede jetzt nicht so von, keine Ahnung, einer Million, sondern ich rede von richtig, richtig viel Geld, also so unnötig
viel Geld.
Was würdest du damit machen? Also sagen wir mal, du bist so 10% so reich wie Bill Gates. Ne, das wären so um die 13 Milliarden Euro. Was würdest du damit machen?
Ich würde die soziale Ungerechtigkeit auf dieser Welt versuchen auszugleichen mit diesem Geld. Gefällt dir diese Antwort?
Die gefällt mir sehr gut. Ich glaube, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass man, weil also ich kann mir das auch nicht anders vorstellen eigentlich, aber dann guckst du dir die Leute an, die super reich sind und ich glaube, dass du irgendwann so die Macke kriegst, dass du denkst so, ja, ich bin ja so reich geworden, weil ich ja so genial bin und das heißt, wenn ich was Sinnvolles mit dem Geld machen kann, dann ist es immer das Beste, was man damit machen kann. Weißt du, was ich meine? Bill Gates hat ja auch so eine Foundation, mit der er was machen will und meint, es halt besser einsetzen zu können als alle anderen. Und ich glaube, das machen einige.
Mein Hinterkopf grübelt schon, warum du über Reichtum sprechen magst. Aber ich nehme an, du spielst auf den reichsten Menschen auf diesem Planeten an, oder?
Genau, und ich glaube, der reichste Mensch, oder einer der, das schwankt ja auch immer nach den Aktienkursen, einer der reichsten Menschen der Welt, Elon Musk, hat nämlich auch eigentlich voll viel Gutes im Sinn. Das möchte ich hier nochmal ganz wichtig verteidigen. Elon Musk will die Menschheit voranbringen. Der will, dass wir als Spezies Milliarden Äonen überleben und deswegen die Möglichkeit haben, auf andere Planeten zu reisen. Er will den Klimawandel bekämpfen, deswegen müssen wir alle Elektroautos fahren. Und er will die Freiheit des gesprochenen und des geschriebenen Wortes hochhalten. Und das muss dir doch eigentlich auch ein ganz, ganz großes Anliegen sein. Und deswegen ist es doch was voll Gutes, was Elon Musk so macht, oder?
Absolut. Ich finde es tatsächlich wichtig, weil heute werden wir vor allem über die Schattenseiten von Elon Musk sprechen. Und ich finde es gut, weil es gibt eben nicht nur schwarz und weiß. Oder man muss ihn jetzt nicht nur für alles verurteilen. Er macht auch Gutes und gerade im Weltraumbereich, in dem du ja in Brüssel auch sehr aktiv warst, ist er ja weltweit führend mit seinen Projekten. Aber heute schauen wir, wie gesagt, vor allem auf die Schattenseiten von dem, was er so macht. Und wir schauen auf den großen Streit zwischen der EU und Elon Musk, der ja wirklich gerade zumindest der reichste Mensch der Welt ist. Und im Zuge dieses Streits, Niklas, könnte er so knapp 200 Milliarden Euro ärmer werden tatsächlich. Wir müssen aber, bevor wir auf diesen Streit wirklich eingehen, kurz ein bisschen technisch werden und so ein bisschen auf das Jahr 2022 schauen. Da war ich noch nicht in Brüssel, aber du schon. Du hast über ein Gesetz abgestimmt, über den DSA, den Digital Services Act, also ein Gesetz über digitale Dienste. War das damals, Niklas, eine große Nummer? Erinnerst du dich daran noch?
Ja, das war eine sehr, sehr große Nummer. Man muss dazu sagen, dass die Hauptverhandlerin dafür nebenan sitzt für unsere Fraktion, das ist nämlich Alexandra Gese, mit der saß ich ja Tür an Tür quasi auf dem Flur. Und es war aber auch ansonsten ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil wir tatsächlich zum allerersten Mal nicht nur in Europa, sondern eigentlich weltweit uns dem Thema gestellt haben, zu sagen, was ist eigentlich im digitalen Raum alles erlaubt und was nicht. Und das sind zwei Elemente, das ist der Digital Services Act und der Digital Markets Act. Die sind quasi Schwesterngesetze, wenn man so möchte, gehören zusammen. Der DSA, also Digital Services Act, der ist ein bisschen bekannter, weil der mehr so auf das alltägliche Leben eingeht. Ich will doch noch ein Wort zum DMA, also Digital Markets Act, verlieren. Der ist natürlich sehr, sehr wichtig für die ganzen großen Plattform-Marktplätze, also Amazon, eBay, übrigens auch Booking.com und andere, die eben quasi so monopolartige Strukturen im Internet aufgebaut haben. Und deswegen war das eine ganz, ganz wichtige Konsumentenschutzentscheidung, Entschuldigung. Und deswegen war das auch ein wichtiger Bestandteil. Und der andere Teil ist eben dieses DSA. Und da war allen klar, das, was wir hier gerade machen und worüber wir hier gerade verhandeln und am Ende auch abgestimmt haben, das schreibt schon ein gewisses Stückchen Geschichte. Weil das gab es so auf der Welt vorher noch nie. Und gleichzeitig, um ehrlich zu sein, die großen Regeln, die von der EU kamen im Bereich der Digitalisierung, sind am Ende nicht EU-spezifisch geblieben, sondern sind eigentlich häufig weltweit so oder ganz so ähnlich Standard und weltweit Gesetz geworden.
Lass uns mal kurz sagen, was dieser DSA, also dieses Gesetz über digitale Dienste eigentlich ist. Ich würde es so herunterbrechen, also egal, wer digitale Dienste innerhalb der EU anbietet, also das trifft auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram, auf irgendwelche Messenger-Dienste zu, die wir hier in der EU nutzen. Also wer diese Dienste hier anbietet, der muss gegen die Verbreitung von illegalen Inhalten oder Desinformation vorgehen. Also die EU sagt quasi, ihr müsst jetzt hier handeln. Und das Gesetz, das 2022 da beschlossen worden ist von euch mit einer wirklich krassen Mehrheit, es waren 539 Abgeordnete, es gab nur 54 Gegenstimmen, also alle waren sich da einig, das ist seit Februar 24 jetzt aktiv. Und ganz konkret bedeutet es eben für diese Anbieter wie Twitter, also lass es uns weiter Twitter und nicht X nennen, bitte, oder Facebook oder Instagram. Das heißt ganz konkret für die, die müssen jetzt schnell reagieren, wenn sie solche Fälle beobachten. Die müssen offenlegen, wie sie ihre Inhalte moderieren. Und die müssen Werbung verhindern, die uns Nutzer und Nutzerinnen ja manipulativ leitet. Und für mich als Nutzer gibt es jetzt zukünftig eine ganz klare Kontaktmöglichkeit, wie ich jetzt beispielsweise dann mit den Leuten von Instagram Kontakt aufnehmen kann, wie ich dort ganz einfach auch illegale Inhalte melden kann. Und es gibt ja auch ganz oft bei diesen Plattformen, das ist auch genannt, Angebote für mich. Und ich kann jetzt künftig die Parameter bestimmen, wie diese Angebote gerankt werden. Also auch da soll es keine Irreführung mehr geben. Und wir sprechen ja heute, Niklas, über EU gegen Twitter, weil die EU gesagt hat, nach diesem DSA, hey, bei Twitter, hey, Elon Musk, bei dir gibt es einige Verstöße, die wir da gerade beobachten. Und das ist ja gerade auch vor den nahenden US-Wahlen ein ganz, ganz heißes Thema. Und es ist das erste Mal, dass die Kommission, dass die EU-Kommission sagt, wir leiten hier ein Verfahren ein. Und im Raum steht, wie gesagt, diese enorme Strafe von 184 Milliarden Euro. Also es ist ein dickes Ding, was ihr damals beschlossen habt.
Ja, und ich glaube, es ist auch wichtig, da auch nochmal auf verschiedene Punkte hinzuweisen. Du hast es gerade schon gesagt, aber es ist ja auch absurd, wenn man sich nochmal vor Augen führt, dass es ganz lange oder eigentlich bisher die ganze Zeit ja keine Möglichkeit für konkrete Kontaktaufnahme zum Beispiel mit den Plattformen gab. Das heißt, ich habe ein Problem, sei es jetzt, weil ich eine Gesetzeswidrigkeit beobachte, die nicht behoben wird, oder weil ich zum Beispiel selber zensiert werde, also quasi mein Post wird gelöscht und es gibt dafür keinen Grund. Und da kann ich keine Beschwerde gegen einheben, sondern es ist dann so, ja, schade. Und ich finde, das ist wirklich problematisch. Und gleichzeitig wissen wir ja auch nicht, wie sich die Verbreitung vorantreibt. Es funktioniert ja eben nicht so, dass man weiß, es gibt irgendwelche Vertriebsstrukturen wie bei der klassischen Zeitung oder so, sondern es gibt Algorithmen, die Posts vorschlagen, die aber nicht nur nach Likes gehen, sondern auch nach Impressionen, nach Kommentaren und dies und das. Und da sind sehr, sehr viele Seltsamkeiten und Ungereimtheiten. Und die müssen jetzt endlich mal aufgelegt werden. Es ist eigentlich absurd, dass wir so lange zugeguckt haben, finde ich, wie private Anbieter sehr, sehr undurchsichtig einen sehr wichtigen digitalen Raum vereinnahmt haben und beherrscht haben. Sie haben den auch angeboten, so ist es nicht. Aber ich finde es trotzdem sehr, sehr schwierig, das einfach so fortlaufen zu lassen. Ich vergleiche das ganz gerne mit so einem Marktplatz. Ne? Also wenn wir einen Marktplatz in der Stadt haben, dann ist der Zutritt erstmal für jeden offen und dann kann man da hingehen, man kann auch Demos halten, man kann sich unterhalten, man kann sagen, was man möchte. Jetzt stell dir aber vor, dass dieser Marktplatz quasi auch gratis ist, aber du musst dich erstmal bei einer Firma registrieren, der Marktplatz gehört. Und wenn du dann irgendwie was sagst, kommt dann jemand vorbei und sagt so, das widerspricht gegen unsere AGBs. Da gibt es zwar kein Gesetz gegen, aber das mögen wir hier nicht und deswegen darfst du das nicht mehr sagen. Oder jetzt musst du den Platz verlassen aus den und den Gründen, die wir uns jetzt überlegt haben und aber Ansprechpartner, Einspruch kannst du dagegen nicht erheben. Und das ist schon sehr, sehr seltsam in einer offenen und demokratischen Gesellschaft. Und deswegen finde ich es gut, dass wir hier jetzt einen ersten Schritt gemacht haben, wie ich finde, um mehr Demokratie auch und mehr quasi gemeinschaftliche Gesetze irgendwie da reinzubringen. Und ich muss aber auch dazu sagen, ich persönlich hätte mir sogar noch eine gewisse andere Herangehensweise vorgestellt, wie man damit umgeht. Da bin ich, glaube ich, so geprägt, dass ich sage, dass gerade Infrastruktur, die ein großes öffentliches Interesse bereitstellt, eigentlich auch in öffentlicher Hand gehört.
Das ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber was mir gerade nochmal kam, ist, ich habe ja eingangs gesagt, für mich ist auch die Frage eines Selbstbewusstseins, so wie du es gerade geschildert hast, stellt sich die EU auf die Hinterbeine und sagt, hey, das wird bei uns angeboten und da, ja, diesen Markt wollen wir regulieren. Aus den USA, von diesen US-Giganten wie Elon Musk oder Mark Zuckerberg oder auch Donald Trump ist zu hören, was wollten ihr? Wir kommen aus den USA, die Unternehmen haben ihren Sitz bei uns und nicht innerhalb der EU. Was wollt ihr da regulieren? Ist es für dich übergeordnet auch ein Kräftemessen zwischen der EU und den USA gerade?
Nicht mal so sehr. Also ich war ja auch in den USA mit dem Kulturausschuss. Also im Kulturausschuss war ich auch zuständig für einen Teil des Gesetzes. Und wir haben uns dann da mit Kolleginnen und Kollegen unterhalten aus dem Senat und aus dem Abgeordnetenhaus. Übrigens auch übergreifend, also across the aisle, wie man sagt, also mit Republikanern und Demokraten. Und bei den Gesetzgebern gibt es schon auch den Eindruck, da entgleist gerade was und irgendwas funktioniert da nicht so gut. Die USA hat aber eine andere Herangehensweise. Da ist nämlich häufig so, dass erstmal nicht reguliert wird und erstmal quasi gewartet wird und im Zweifel dann mit gerichtlicher, ja, also quasi mit gerichtlichen Instanzen dann Regeln neu geschaffen werden. Das ist bei uns ein bisschen anders. Wir machen die Gesetze gerne im Vorhinein. Und deswegen wird auch gerade von den USA sehr, sehr interessiert nach Europa geguckt und geschaut, wie funktioniert denn das? Wie machen die das? Und ja, funktioniert das gut? Was können wir uns davon vielleicht abgucken? Und es gab sehr, sehr viel Offenheit dafür, sich eben solche Sachen auch abzugucken. Und wir mussten sehr, sehr viel über das unterschiedliche Verständnis von Meinungsfreiheit sprechen. Weil in den USA gibt es ja keine Meinungsfreiheit, sondern es gibt da eine Redefreiheit. Das heißt, man kann sagen, was man will. Bei uns ist das ein bisschen eingeschränkter, weil du deine Meinung natürlich offen äußern darfst, aber Lügen und Hass und Beleidigungen sind eben keine Meinungen, sondern sind halt ja Beleidigungen und Lügen und falsche Fakten. Und damit gehen wir natürlich anders um. Das heißt, da wurde interessant drauf geguckt von Seiten der Gesetzgebung. Von Seiten der Betreiber ist natürlich jede Einmischung in ihre Geschäfte höchst unerwünscht und wird nicht gut toleriert und deswegen gibt es auch sehr viel Lobbyismus in den USA gegen irgendwie eine Regulierung, aber in Europa hat es halt zum Glück nicht geklappt und am Ende, Stichwort Kräftemessen, ist es halt so, dass die Betreiber ja auf diesem Markt in Europa auch was anbieten wollen und wenn sie das nicht mit unseren Regeln machen können oder wenn sie sich nicht dran halten wollen, dann können sie hier halt nichts anbieten. Und dann kann man tatsächlich auch diese Betreiber aus dem europäischen Markt fernhalten. Und das ist natürlich ein großer, großer finanzieller Schock am Ende für die amerikanischen Unternehmen. Denn hier in Europa haben wir den größten Binnenmarkt der Welt. Das darf man nicht vergessen mit 440 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern.
Und Elon Musk würden mit Twitter also auch ein Drittel der ganzen Nutzer wegfallen. Also von daher steht er immer wieder im Raum, dass er sagt, wenn er mich zu sehr ärgert, dann ziehen wir uns da zurück. Es gab zumindest Berichte darüber. Aber da würden ihm natürlich auch ganz klar Gewinne dann entfallen. Lass uns mal, Niklas, ganz konkret drauf schauen, warum hat die EU-Kommission gesagt, wir gehen auf Konfrontationskurs mit diesem US-Giganten Elon Musk. Ein Beispiel ist, was angemerkt worden ist von der Kommission, ist dieser blaue Haken. Also alle sagen blaue Haken, ist ja eigentlich weiß, aber dieser Haken, dieser weltbekannte Haken. Früher stand dieser Haken bei Twitter dafür, dass die quasi gesagt haben, das ist ein echter Account, den haben wir für euch gecheckt, dem könnt ihr quasi vertrauen, der ist echt. Mittlerweile kann man diesen Haken kaufen, ich glaube, kostet um die 9 € im Monat und es gibt ein, glaube ich, in der deutschen Politikbubble recht bekannten Account, der diesen Haken hat. Der heißt Außenministerin Parody Annalena Baerbock. Und der sorgt immer wieder für Aufsehen, weil er die gleichen Bilder, auch das gleiche Profilbild wie die echte Annalena Baerbock auf Twitter verwendet. Der hat mittlerweile über 90.000 Follower und es gab tatsächlich schon Verwechslungen, hat das Auswärtige Amt eingeräumt. Und dieser Account hat diesen Haken. Also er wurde quasi ja für echt befunden. Und wegen solchen Fällen, also nicht wegen dieses konkreten Falls, aber wegen solchen Fällen sagt die EU halt, das ist Irreführung von Twitter, da muss Twitter was unternehmen. Dark Pattern heißt dieser, dunkle Muster heißt diese Methode und da sagt die EU, Twitter müsste was machen, aber sie machen nichts. Das ist jetzt ein ganz konkreter und vielleicht auch der bekannteste Fall, warum die EU gerade dabei ist zu sagen, wir brummen euch eine Strafe auf. Kannst du das nachvollziehen?
Ja, natürlich. Also ich glaube, das ist halt eben genau das Problem und das sieht man ja auch seit der Übernahme von Twitter durch Elon Musk, dass sich die Glaubwürdigkeit des Mediums auch nochmal verändert hat, aber auch, dass sich die Struktur und die Nutzerbasis auch komplett verändert hat. Es ist derzeit so, wenn man auf Twitter geht, heutzutage, dass man wesentlich mehr Falschmeldungen angeboten bekommt, dass man wesentlich mehr auch rechtsradikale Inhalte bekommt und so weiter. Wo wir von unserem Begriff von Meinungsfreiheit häufig schon nicht mehr sprechen können, weil es halt teilweise Diffamierungen sind, Beleidigungen sind, volksverhetzende Inhalte sind, die wir so in Europa ganz grundsätzlich in unserer Gesellschaft nicht tolerieren, weil wir sagen, wir wollen eine Gesellschaft haben, die ehrlich und offen miteinander umgeht, aber eben auch von einer gewissen Art des Respekts gegenübereinander geprägt ist. Und das ist hier nicht mehr der Fall. Und da ist natürlich diese ganze Geschichte um den blauen Haken eine extrem entscheidende Sache gewesen. Denn das ist der große Vorteil gewesen von diesem blauen Haken, war, dass man eben wusste, wer dahinter steckt. Also jetzt weiß das vielleicht nicht jeder oder jeder User muss das überprüfen, aber Twitter hat für einen damals überprüft, und ich habe das ja selber durchgemacht, ich hatte auch einen blauen Haken auf Twitter, das heißt, ich musste den schicken, das ist mein richtiger Name, der muss übereinstimmen mit dem Profilnamen und das ist meine E-Mail-Adresse, das sind meine Kontaktdaten, Geburtsdatum und hier ist auch nochmal eine Bestätigung von verschiedenen anderen Instanzen, die zeigen, dass ich tatsächlich echt bin und eine relevante Person bin, eben als Abgeordneter habe ich diesen Haken dann auch bekommen. Und heutzutage ist dieser Überprüfung halt eben nicht mehr da, sondern es ist nur noch, hier sind 10 Euro und dann kriegst du den Haken und kriegst quasi einen Stempel of Authenticity, der bei ja gar keiner Authentizität wirklich wiedergibt. Und das macht natürlich dann sehr, sehr vieles sehr gefährlich und führt dazu, oder hat ja auch zu diesem extremen Chaos geführt, das eigentlich ja auch Elon Musk selber nicht gut gefunden hat. Das hat man gemerkt, als Leute losgegangen sind, einen Haken gekauft haben und sich als Elon Musk ausgegeben haben. Als wären sie Elon Musk und haben da natürlich Shitposting betrieben ohne Ende. Es war aus komödiantischer Sicht ein Fest eigentlich, aber da hat jemand den Wink mit dem Zaunfall nicht verstanden, weil anstatt dann zu sehen, das Ganze könnte ein Problem darstellen, hat Elon Musk dann einfach nur für seine eigenen Fälle dann wieder Sachen, Regeln verändert und so weiter. Und das zeigt eigentlich, aus welcher Richtung Elon Musk da auch kommt. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, hier wirklich stark dagegen vorzugehen, weil am Ende ist Twitter, ist Facebook, Instagram, TikTok, all diese Plattformen, das sind ja digitale Begegnungsräume und die sind ein Ort der digitalen Öffentlichkeit und sind am Ende ein Ort, wo wir als Menschen zusammenkommen. Da müssen Regeln bestehen, die fair sind und die eine gewisse Sicherheit bieten. Und wenn das nicht der Fall ist, dann führt es...
Es ist manchmal nicht so einfach, Niklas, weil, also man muss fairerweise sagen, dass Elon Musk mit diesem blauen Haken gut gemeint hat. Er ging tatsächlich naiverweise davon aus, dass diese ganzen Bots und so weiter, dass denen das nicht wert ist, diese 9 Euro im Monat zu zahlen. Also würde nur jeder zahlen, dem auch an seiner Seriosität gelegen ist. Man muss sagen, dieser Gedanke ging schief und jetzt setzt dann doch die berechtigte Kritik ein, dass man sagt, okay, Elon Musk ist ja auch nicht bereit, dann sein System zu ändern. Und die EU bemängelt ja noch viel mehr. Es ist nicht nur dieser blaue Haken. Also er hat auch keinerlei Transparenz bei seinen Werbeanzeigen. Er hat den Zugang zu den Daten, was die EU fordert, da Einblick zu erhalten, massiv eingeschränkt. Also es gibt über diesen blauen Haken weitere Bedenken. Elon Musk hat auch, muss man sagen, nicht ganz fein reagiert. Also in einer allerersten Reaktion auf die EU-Kommission hat er dann selber getwittert, man habe ihm einen illegalen Geheimdeal angeboten. Er hätte also, sagt er, still und leise zensieren sollen und dann hätte er auch keine Strafe bekommen. Andere Plattformen hätten das akzeptiert, er aber nicht. Weißt du, was da dran ist?
Also ich glaube nichts. Also was ich mir vorstellen kann, ist, dass Elon Musk, also es gibt zwei Erklärungsmöglichkeiten. Entweder er will absichtlich Misstrauen schaffen gegenüber Institutionen, demokratisch legitimierter Institutionen. Das ist übrigens ein Schema, das man von Elon Musk immer wieder mal sieht an verschiedenen Stellen. Auch hier gegenüber der US-Regierung und sonst was, um einfach zu sagen, guck mal, die wollen, dass ich euch zensiere, weil das ist eine ganz geheime, böse Macht, die einfach nur gegen uns freie BürgerInnen ist und dies und das und für Zensur, was Quatsch ist. Oder alternativ, er ist ein bisschen blöd und hat es falsch verstanden. Weil natürlich gibt es eine Möglichkeit, wie er keine Strafen zahlen muss, indem er sich an die Regeln hält. Und dieses an die Regeln halten bedeutet eben, du hast es erwähnt, einerseits sicherstellen, dass es mit dem blauen Haken funktioniert, aber andererseits ja, eben auch gegen Missinformation und eben gegen Hass und Hetze vorzugehen, so wie wir das in den Regeln festgeschrieben haben. Und wo kommen diese Regeln her? Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig zu erwähnen. Du hast eben gesagt, 90% der Abgeordneten haben für dieses DSA gestimmt, wo diese Regeln festgeschrieben sind. Das heißt, die demokratische Repräsentation von sehr, 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 sehr vielen Bürgerinnen und Bürgern, ja, will jetzt nicht um genau 90% sein, aber wirklich, also mehr als 2/3 der Leute hat gesagt, ja, diese Regeln finden wir gut. Das heißt, der größere Teil der Menschen in Europa sagt, wir finden es gut, wenn wir uns an solche Regeln halten. Ich glaube auch, dass wenn du eine Straßenumfrage machen würdest, viele sagen, wenn dir so gewisse Regeln im alltäglichen Verkehr, Schriftverkehr und Meinungsäußerungsverkehr sind schon ganz gut. Und wenn man sich da nicht dran halten will, dann muss man halt die Strafe zahlen oder damit leben. Aber genau, also das sind, glaube ich, die beiden Erklärungsmöglichkeiten. Entweder sagen wir mal, wir halten mal das Beste ihm vor, dass er es nicht mutwillig tut, dann wäre er ein bisschen zu blöd und hat nicht verstanden, dass er sich an Regeln halten muss, die halt für alle gelten. Oder, und das glaube ich leider eher, er macht es mutwillig, versucht einfach wirklich gegen die EU Stimmung zu machen und zu sagen, hier, die versuchen euch zu zensieren, ich bin der große Kämpfer für die Freiheit, einfach weil er auch noch andere Interessen selber vertritt mit der Plattform.
Du hast es ja auch vorhin gesagt, ich glaube, er versteht in den USA auch nochmal unter dieser großen Meinungsfreiheit nochmal was ganz anderes, aber er ist wirklich eine eher schwierige Persönlichkeit, die da einen unfassbaren Machthebel mit Twitter auch gekauft hat. Er teilt ja da mittlerweile ganz offen ganz, ganz rechte Parolen, hat auch, das war einer seiner ersten Handlungen, als er dann Twitter gekauft hatte, den gesperrten Trump-Account wieder freigeschaltet, und Trump wurde eben gesperrt nach dem Sturm auf das Kapitol damals, also den hat er gleich mal wieder freigeschalten und auch einige weitere Accounts aus dem
rechten Spektrum. Genau, und auf der anderen Seite hat er andere Accounts direkt gebannt. Unter anderem eher linke Newspaper und so weiter, also Redaktionsnetzwerke, ja, die also quasi Inhalte verbreitet haben, die nicht gefallen haben. Und wo sich das auch nochmal klassisch dran festmacht, und das ist ja, finde ich, auch eine ganz, ganz krasse Aktion, es gab halt eben einen Account, der hat halt kontinuierlich festgehalten, wo sich Elon Musks Privatjet aufhält. Das sind öffentlich verfügbare Daten, die kann man tatsächlich einfach so einsehen, und die hat er immer auf Twitter wieder gepostet. Und die Person wurde auch sehr, sehr schnell gebannt, und ist seitdem gibt es keinen solchen Account mehr. Jeder, der nochmal versucht hat, sowas aufzusetzen, wurde sofort gefeuert oder beziehungsweise zensiert. Und ich finde, das zeigt nochmal, dass es eben nicht um freie Meinungsäußerung für alle geht, sondern immer nur um freie Meinungsäußerung für die, mit deren Meinung man selber übereinstimmt, und diejenigen, die was machen oder sagen, wo man keine Lust drauf hat, dass es die Öffentlichkeit erfährt, das wird sofort zensiert von Elon Musk.
Wir haben gerade schon gesagt, wie Elon Musk so auf die erste Konfrontation von der EU reagiert hat. Das Ganze wurde noch viel, viel heftiger. Und da müssen wir, Niklas, auch über einen ehemaligen Kommissar sprechen, über Thierry Breton, über den französischen Binnenmarktkommissar, der zurückgetreten ist, nicht mehr im Amt ist, aber einen Großteil dieser Auseinandersetzung mit Elon Musk bestritten hat. Und da würde ich dich gerne fragen, ob sich die EU nicht auch ein bisschen lächerlich gemacht hat. Breton hat damals einen Brief an Musk geschrieben, weil Musk auf dem Weg war, eben ein Live-Interview mit Trump zu führen. Und Breton hat ihm dann sofort einen Brief geschrieben und gesagt, wir haben, jetzt mal übersetzt gesagt, so wir haben das im Blick, also Achtung, ihr dürft keine Beiträge teilen auf Twitter, die irgendwie Gewalt, Hass oder Rassismus beinhalten. Musk hat darauf sehr krass reagiert. Er hat ein Meme gepostet von Tropic Thunder, und da steht drin, take a big step back and literally fuck your own face. Also man kann das auch öffentlich noch einsehen, ist nicht gelöscht worden. Und Musk hat dazu geschrieben, das würde er natürlich niemals antworten, und er hat es natürlich trotzdem da gepostet. Also danach würde ich sagen, ist aus diesem kleinen Streit ein Riesenstreit geworden, weil da natürlich gesagt worden ist, Mann, jetzt muss man diesen Musk mal an die Fessel nehmen, und die EU macht sich doch lächerlich, weil eben Breton plötzlich einen Brief schreibt an Musk und sagt, Achtung, das und das musst du beachten bei deinem Interview, und sich dann dieses Meme gefallen lassen muss. Teilst du meine Meinung, wenn ich sage, da hat sich Breton auch lächerlich gemacht?
Ja, ja und nein. Also lächerlich ist, glaube ich, nicht das ganz richtige Wort. Ich hätte es ihm jetzt auch nicht empfohlen, sich da irgendwie einzumischen, weil ich es ein bisschen schwierig finde, so diese Äußerung zu dem Zeitpunkt zu machen. Lächerlich würde ich es jetzt nicht nennen, weil ich finde eigentlich auch eher eine Reaktion von dem reichsten Mann der Welt mit irgendwelchen Memes und Shitposts ein bisschen lächerlicher. Ja, aber genau, also Bretons Reaktion war da, glaube ich, nicht ganz, ganz sinnvoll drauf oder auf die Ankündigung. Nichtsdestotrotz muss man dazu sagen, und ich schmunzel schon ein bisschen, Breton being Breton, also der ist da auch nochmal ein bisschen anders in der Herangehensweise, wenn es darum geht, einen gewissen Bums mitzugeben in der öffentlichen Wahrnehmung.
Du hast ja auch deine Erfahrung mit ihm gemacht. Ich glaube, es ist ein Mann, ein Kommissar gewesen, der sehr auch auf Selbstdarstellung bedacht war und das auch so ein bisschen mit öffentlich inszeniert hat, diese Auseinandersetzung eher gegen Elon Musk. Ne?
Ja, und die hat er ja auch schon vorher gemacht. Also als der DSA noch in der Verhandlung war, ist er ja auch mal in die USA gereist, hat da mit den verschiedenen Betreibern gesprochen. Und da gibt es, habe ich auch schon, glaube ich, mal im Podcast erwähnt, ein schönes Video auf Twitter von Elon Musk, wo Elon Musk sich so ein bisschen wirklich wie so ein geprügelter Hund mit Breton hinstellt und dann sagt so, ja, danke, danke, dass Sie mir nochmal erklärt haben, wie die Regeln in Europa funktionieren und dies und das. Natürlich halten wir uns dann an alle Regeln, die kommen werden, weil ihm in dem Moment klar war oder ihm nochmal bewusst gemacht wurde, kurz vor dem Interview oder vor dem Video, es geht hier um ein Drittel deiner Nutzerinnen und Nutzer. Und vor allen Dingen geht es eben auch um ja nicht nur irgendwelche Nutzer, sondern die Kaufkraft ist auch noch sehr hoch. Das heißt, die Werbeeinnahmen aus Europa sind sehr, sehr hoch. Ja, also da kommt ja wirklich ein erheblicher finanzieller Schaden auf Twitter zu, wenn der europäische Markt nicht mehr zugänglich wäre. Und ich glaube, es wurde in dem Moment klar gemacht. Ich glaube, was wir jetzt gerade sehen von Musk und deswegen auch diese andere Reaktion, ist eben keine rationale Herangehensweise von einem Geschäftsmann mehr, sondern wir sehen zunehmend, dass er auch auf die Karte Donald Trump setzt. Also das eine Ding ist dieses Interview, was du schon erwähnt hast. Das andere ist, dass er momentan auch $1 Million verlost jeden Tag für Leute, die sich zum Wählen registrieren in den Swing States, um mehr Leute für Trump zu begeistern und so weiter oder zur Wahlurne zu bringen. Und er macht ja viele Sachen, die mindestens rechtskritisch sind, wie zum Beispiel diese Verlosung. Er schlägt sich ja so stark in die Bresche für Trump, dass es eigentlich ungewöhnlich ist für Geschäftsleute, weil du Sorge haben müsstest mit so einem klaren Parteinamen, dass du Userinnen oder auch eben WerbepartnerInnen und so weiter verlieren würdest. Übrigens in beide Seiten, deswegen da versuchen sich Unternehmen ja immer ein bisschen neutral hinzustellen, egal wie die politische Abstimmung ausgeht am Ende. Und er tut das eben nicht. Und ich glaube, er spekuliert eben auch darauf, ey, wenn Donald Trump gewinnt, dann kriege ich schon was dafür. Ne? Da ist ja auch ganz offen im Gespräch, dass er irgendwie dann einen Ministerposten von Donald Trump bekommt oder dergleichen. Und dann in diesem Rahmen vielleicht auch wieder sagt, wisst ihr was, EU, es ist mir total egal, was ihr für Regeln macht. Dann kommen wir jetzt halt zum Handelskrieg zwischen den USA und Europa im digitalen Bereich. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Pokern gerade von Musk, weswegen er auch da sehr, sehr hart gegen die EU und Breton auch dann vorgeht mit sehr unflätigen Verhaltensweisen. Und das würde ich mal in den Raum stellen, angenommen, das ist ja jetzt auch schon in ein paar Tagen, ist die Wahl, und angenommen, Trump gewinnt diese Wahl und Musk wird irgendjemand Relevantes in dieser ganzen Regierungsriege. Dann wird das für Europa auf jeden Fall insgesamt ein sehr, sehr schwieriger Zeitraum, weil wir ja an vielen Stellen mit der USA wirtschaftlich zusammenhängen. Und wenn wir da uns auseinanderdividieren, dann werden wir Probleme bekommen.
Wir hatten auch in einer Folge schon mal drüber gesprochen, wie sich die US-Wahl auf die EU auswirken könnte. Hört da gerne noch mal rein. Aber Niklas, du hast, finde ich, vollkommen recht. Also diese US-Wahl, wenn es Trump denn werden sollte, kann einiges verändern. Und das gilt auch für Twitter. Ich glaube, auch da ist die Geschichte noch nicht zu Ende erzählt. Ich glaube, auch da könnte Elon Musk, wenn es denn Trump wird, einen ordentlichen Schub bekommen. Und ich glaube, befürchte, dass dieses soziale Netzwerk noch immer weiter abdriftet. Es ist ja schon jetzt so, dass einige Menschen da gegangen sind, weil sie gesagt haben, ich habe das Gefühl, ich diskutiere da nur noch mit irgendwelchen rechten Hetzern und mit irgendwelchen Übriggebliebenen. Die Alternativen sind nicht so recht gewachsen, von daher sind dann doch noch ein paar Leute geblieben. Aber ich glaube, dieses Netzwerk wird sich immer weiter radikalisieren, wenn eben Musk diese Freiheiten bekommt. Von daher ist es ganz, ganz spannend, wie dieser Kampf, und man muss wirklich sagen, mittlerweile sind die Fronten so verhärtet, dass es ein wirklicher Kampf ist, zwischen der EU und Elon Musk ausgeht. Es ist ja nicht nur Elon Musk, auch gegen Meta, also gegen Mark Zuckerberg, läuft ein Verfahren, und der hatte sein Netzwerk, also Threads, in der EU zeitweise gar nicht gestartet und erlaubt. Mittlerweile ist es zugänglich. Man könnte sagen, Zuckerberg hat damals ja sensibel auf die Vorwürfe aus der EU reagiert. Würdest du aber in der Summe sagen, diese US-Giganten wie Zuckerberg oder Musk, tangiert es wirklich, was aus der EU kommt?
Ja, also ich glaube, das darf man echt nicht unterschätzen, wie hoch der Handlungsdruck ist aufgrund der Größe des Marktes. Also wir haben da wirklich einen großen, großen Poker-Pluspunkt, ein Ass im Ärmel, kann man wirklich sagen. Deswegen, da darf man sich, glaube ich, auch nicht klein machen. Und das gilt aber eben auch für die EU, wenn es um die Verfahren geht. Was wir jetzt sehen, da ist Trump einfach nur noch ein größerer Haudegen, um es mal so auszudrücken, dass wir jetzt halt wirklich diese aggressive Kampf sehen, der miteinander ausgetragen wird. Das hat man bei anderen Punkten vorher nicht gesehen. Aber man muss dann eben auch sagen, guck mal, dann gehen wir halt in die Auseinandersetzung. Und man sieht eben auch in Beschlüssen zum Beispiel vom EuGH, dass es sich eben auch lohnt, von Seiten der Kommission gegen solche Riesen auch vorzugehen. Ich erinnere an die ja dann bestätigte milliardenhohe Steuernachzahlung, wo der EuGH gesagt hat, ich glaube, es war auch Facebook oder Amazon, so geht's nicht, ihr könnt hier nicht komplett Steuer sparen. Und ne, das ist nur so ein Beispiel, ist jetzt auch was länger her, die Regeln schon, jetzt sind wir in einer neuen Phase mit neuen Regeln. Natürlich werden sich die großen Unternehmen dagegen auch wehren wollen und werden es versuchen, aber da darf man sich auch nicht klein machen und aus Angst vor großen, mächtigen Unternehmen, gerade als Staat, dann einknicken und sagen, ja, dann machen wir jetzt doch nichts. Nein, wir haben uns diese Regeln gegeben, gesellschaftlich, aus gutem Grund, und wir wollen dann auch, dass die umgesetzt werden. Und ich glaube, da wird dann am Ende auch zeigen, je nachdem, wie stark dieses Verfahren gegen Twitter ausgeht, dass die anderen vielleicht dann doch schneller kuschen, als man das derzeit noch denken mag. Aber ich halte es für wichtig, dass die EU sich da nicht allzu klein lassen lässt. So. Und ich will nur noch ein kleines Beispiel geben, sorry. Weil man erinnert sich an unsere tollen Cookie-Werbebanner. Ja? Kann man jetzt halten von, was man will. Das ist eine Datenschutzverordnung, die mit der DSGVO gekommen ist, und die ist ja eigentlich auch nur für Europa, aber die ist so relevant gewesen, oder der europäische Markt ist so relevant, dass die ganzen Unternehmen gesagt haben, ja, wenn unsere Seiten in Europa angeguckt werden, dann müssen die diese Sachen haben, ja, also diese DSGVO-konforme Nutzung mit den ganzen Cookies und Bestätigungen, dies und das, und dann machen wir doch einfach die Seiten direkt alle so, damit wir, wenn jemand aus Europa drauf guckt, damit wir immer die Regeln einhalten. Und das hat dazu geführt, dass diese gleichen Regeln so eben auch in den USA gelten und überall anders sonst, weil die Leute gesagt haben, ach komm, dann halten wir uns jetzt einfach insgesamt dran. Und da zeigt sich einfach, wie mächtig die EU mit ihrer Regulierung wirklich sein kann. Und warum eben auch dieses DSA so wichtig ist. Warum, glaube ich auch, warum auch Twitter und andere so stark noch dagegen kämpfen. Weil am Ende bedeutet, dass sie ihr gesamtes Modell umstalten müssen, ja nicht nur für die EU, sondern eben dann am Ende auch für die USA, für den asiatischen und den südamerikanischen Markt und den afrikanischen und so weiter. Und das heißt einfach eine ganz, ganz große Veränderung. Davor hat man, glaube ich, auch Sorge.
Genau, diese eine Auseinandersetzung zwischen EU und Elon Musk hat wahrscheinlich weltweit Auswirkungen. Es geht auch, haben wir schon gesagt, um Beleidigungen. Es geht um wahnsinnig viel Geld. Das sind die allerbesten Zutaten für einen heftigen Streit, und den sehen wir gerade. Und wir schauen gespannt darauf, wie dieser Streit ausgehen wird, ob sich dieses Selbstbewusstsein der EU auszahlen wird am Ende oder ob Elon Musk gewinnt. In den kommenden Wochen oder auch in den kommenden Monaten möchte die Kommission verkünden, wie hoch denn ihre Strafe für Elon Musk ist. Wie gesagt, da stehen 184 Milliarden Euro im Raum. Das wären 6% des Jahresumsatzes von Twitter. Das kann man da ansetzen. Wenn die EU ans Maximum geht, könnte man aber auch den Dienst innerhalb der EU, also Twitter, zeitweise sperren. Das wäre so das Maximum. Im Raum steht auch immer mal wieder so ein bisschen die Drohung von Elon Musk, man könne sich ja auch zurückziehen aus der EU. Also vieles ist da denkbar in den Wochen. Vielleicht einigt man sich auch noch in den Gesprächen. Vielleicht wird auch geklagt und man landet vor dem Europäischen Gerichtshof. Also alles ist da noch offen. Hast du ein Gespür, Niklas, auf was es rauslaufen könnte?
Also man wird auf jeden Fall nochmal vor den EuGH landen, weil egal wie das ausgeht, die eine, also glaube ich nicht, dass Musk sich irgendwas bieten lässt. Ich glaube nicht, dass es ein komplettes Verbot gibt und würde mir tatsächlich wünschen, dass es eine hohe finanzielle Strafe erstmal gibt. So die 6% würde mich jetzt wundern, wenn man da komplett an die große Glocke geht. Das ist natürlich die Frage, inwieweit man sich da gerade auch profilieren möchte gegen Musk. Mit Breton wäre es vielleicht was höher geworden, kann ich mir vorstellen. Da der aber ja zurückgetreten ist, ist er nicht mehr im Amt aktuell. Und die neue Kommission wird ja jetzt bald erst ins Amt kommen. Und dementsprechend wird sich so ein bisschen zeigen, wie kampfbereit man sich da zeigen wird. Aber mit einer Summe von über 100 Milliarden würde ich schon rechnen, allein schon wegen der Schlagzeilenfähigkeit. Ja, also 100 Milliarden hört sich erstmal gut an. Und ich sag mal so, unser Haushalt braucht auch gerade ein bisschen Geld, ne? Also es wäre vielleicht gar nicht schlecht, da nochmal 100 Milliarden reinzupumpen. Du erinnerst dich an den Beginn dieser Runde und ich habe dich gefragt, was würdest du mit 10% von Bill Gates Geld machen, also mit 13 Milliarden. Und wir reden hier, und du hast gesagt, die soziale Ungleichheit bekämpfen, das wäre schon ein großer Schritt gewesen. Und jetzt reden wir über 100 Milliarden Euro. Das ist wirklich, wirklich ein ziemlich großer Batzen Geld und das darf man nicht unterschätzen.
Das stimmt. Ich hoffe, dass der Antrieb der EU nicht ist, irgendwelche Haushaltslöcher zu stopfen. Es geht da wirklich, du hast schon gesagt, um die ganz, ganz großen Fragen. Was ist Meinungsfreiheit und wie können wir die sichern? Und bin super gespannt auf das Ergebnis.
Ja, und ich will auch noch mal einen Punkt zum Abschluss mit reinbringen, warum dieser Kampf gerade so wichtig ist. Ne? Also es geht um Meinungsfreiheit, es geht aber eben auch darum, wie wir als Gesellschaft mit Privaten umgehen. Nochmal, das ist eine Privatperson, die gerade versucht zu bestimmen, welchen Regeln wir als Gesellschaft zu folgen haben. Und das geht nicht. Das macht man nicht mehr in einer Demokratie. Das ist Sache von Diktatoren, von Königen, von Monarchen, von wem auch immer. Aber in einer Demokratie funktioniert es so, dass wir eine Wahl haben und damit eine Institution wählen und diese Institution dann für die Bürgerinnen und Bürger im Sinne derer eine Entscheidung trifft, welche Regeln wir haben wollen und wie wir zusammenarbeiten wollen. Und ich möchte das Ganze schließen, ich glaube, wir kommen ja jetzt gerade so ein bisschen zum Ende, mit einem Zitat von Yuval Harari. Ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist ein amerikanisch-israelischer Autor, der das Buch Sapiens zum Beispiel geschrieben hat, sehr guter Philosoph und so. Ja. Und der hat, jetzt habe ich das Zitat nicht schriftlich vorliegen, ja, aber ich zitiere ihn indirekt. Er hat gesagt, sinngemäß, genau. Er hat gesagt, der Sinn oder die Grundlage von Demokratien ist Vertrauen. Wir vertrauen auf die Institutionen, wir vertrauen auf die Wahlen, wir vertrauen darauf, dass die Demokratie funktioniert. Und deswegen kann Demokratie nur in einer Gesellschaft funktionieren, wo man einander vertraut. Wenn wir eine Gesellschaft haben, wo wir Misstrauen haben, wo wir nicht wissen, sind die Wahlen gefälscht, sind die Leute, die im Amt sind, wirklich legitimiert im Amt zu sein, haben die wirklich das Beste im Sinn, sind die Wissenschaftler vielleicht dafür da, dass sie mit Bill Gates uns Mikrochips in die Arme pflanzen, ja? Je mehr Misstrauen wir in die Gesellschaft haben und in unsere Gesellschaft und in unsere Demokratie, desto weniger funktioniert Demokratie. Und die einzige Lösung, die dann auch übrig bleibt für eine Gesellschaft, ist Diktatur. Denn Diktatur funktioniert mit Terror. Und Terror heißt, ihr macht das, was ich will, und ansonsten seid ihr raus. Fliegt ihr raus von der Plattform, werdet ihr zensiert, haltet die Klappe, kriegt ihr kein Geld mehr dafür und dies und das. Und das ist das, was gerade versucht wird aufzubauen, dadurch, dass man die Machtapparate eben auch in dem öffentlichen Diskurs in der Hand hält. Und deswegen ist dieses Verfahren so wichtig. Es geht eben nicht nur darum zu zeigen, hat die EU jetzt mehr Kraft als die USA? Sind wir stärker als ein Milliardär? Oder hält man sich in Europa an europäische Regeln? Es geht darum, eben am Ende auch unser Vertrauen in unsere Institutionen, in unsere Demokratie zu erhalten. Deswegen finde ich das so, so wichtig, dass wir diesen Kampf wirklich hier gemeinschaftlich europäisch führen.
Mit einem besseren Wort hätte man diese Folge nicht beenden können. Ich danke euch an der Stelle sehr fürs Zuhören und wir werden wahrscheinlich alle in den kommenden Wochen und Monaten mal gespannt die Nachrichten verfolgen, ob da irgendwas aufploppt in Richtung DSA, EU und Elon Musk, wie es denn in diesem Streit weitergeht. Niklas, dir vielen Dank auch hier in dieser Folge. Lasst gerne eine Bewertung da und kommentiert, wie fandet ihr die Folge und könnt ihr hier direkt drunter schreiben oder schreibt uns per Direktnachricht auf Instagram, da findet ihr Niklas Dinas und Sebastian Raviol. Vielen Dank an der Stelle.
Tschüss.
Das waren Niklas Nienaß und Sebastian Raviol mit Einfach Europa. Der Podcast mit Themen aus der EU, die deinen Alltag betreffen.